Während und nach der Kreuzigung wanderten Bettelmönche durch Europa und verkauften angebliche Reliquien aus dem Heiligen Land und der frühen Kirche und ihrer Märtyrer. Es waren dies zum Beispiel die Knöchelbeine des heiligen Petrus, die Pfeile, die den heiligen Sebastian töteten, Teile des Gewandes der Jungfrau Maria und Brotkrumen vom letzten Abendmahl. Überall traf man auf diese Gegenstände, oft sogar mehrmals. Die Kirche wurde zum Gespött der Leute. Das gab Reformatoren wie Martin Luther und Johannes Calvin enormen Auftrieb. So heißt es etwa, es gäbe so viele Splitter vom echten Kreuz Christi in den Kirchen Italiens, Spaniens und Südfrankreichs, dass man einen ganzen Wald dafür abholzen müsste. Später stand die römisch-katholische Kirche diesen Reliquien, wenn auch nicht feindlich, so doch derart misstrauisch gegenüber, dass der Vatikan Ende des 19. Jahrhunderts eine Proklamation erließ, wonach keine Reliquie, sei sie auch noch so heilig, als Original angesehen werden könne. Dieses Edikt sollte in erster Linie der Behauptung eines französischen Wissenschaftlers und Atheisten entgegenwirken, das heilige Grabtuch von Turin sei das echte Leichentuch, in das Christus gelegt worden ist. Die Behauptung von Dr. Yves Delage veranlassten jedoch Wissenschaftler, sich dieses Relikts anzunehmen. In den vergangenen 80 Jahren hat man wiederholt versucht, das Geheimnis des Grabtuches zu lüften. Und im Oktober 1978 wurde das Turiner Grabtuch-Forschungsprojekt eingesetzt. 5 Tage lang unterzogen 40 hochrangige Wissenschaftler das Tuch komplizierten Untersuchungen, wobei sie die modernsten Geräte zur Hilfe nahmen. Die Analysen sind bis zum heutigen Tag noch nicht abgeschlossen. Doch eines ist schon jetzt klar. Es ist zweifellos gelungen, im Rahmen dieses Projektes einige Fragen zu beantworten. Doch gleichzeitig tauchten neue, erstaunliche Probleme auf. Das Turiner Grabtuch ist ein rechteckiges Stück Stoff von 4,36 Meter Länge und 1,10 Meter Breite. Auf seiner Oberfläche sind die verblichenen, gelblich-braunen Konturen eines menschlichen Körpers zu sehen. Dunklere Flecken, angebliche Blutflecken, bedecken Stirn, Handgelenk, Füße und die linke Seite. Am Kopf ist eine Art Kranz sichtbar. Das Tuch wird 1203 das erste Mal erwähnt, als der Geschichtsschreiber Robert de Clary schrieb, er habe im Jahre zuvor, als die Kreuzritter während des 4. Kreuzzuges Konstantinopel plünderten, ein Grabtuch mit dem Abdruck unseres Herrn gesehen. Unglücklicherweise sei es im Tumult damals verloren gegangen. Der erste ausführliche Bericht über das Grabtuch von Turin erschien 150 Jahre später in der Stadt Lire. Neidvoll blickten die Nachbarorte nach Lire, denn publikumswirksame Reliquien standen damals hoch im Kurs und brachten beträchtliche Einnahmen. Schon von Beginn an fiel allen, die das Tuch sahen, etwas auf, was nicht stimmen konnte. Papst Clemens hatte das Gefühl, dass es nicht mal eine geschickte Fälschung, sondern eher eine stümperhafte Pinselei war. Anfang des 16. Jahrhunderts untersuchte Albrecht Dürer das Tuch in der Sainte-Chapelle und war erstaunt. Er versuchte mehrere Male, die Konturen abzuzeichnen, doch obgleich die anatomischen Linien durchaus korrekt waren, misslangen ihm die Zeichnungen. Seiner Meinung nach müsste das Modell in unbeschreiblicher Weise deformiert gewesen sein. Erst 1898 gab das Grabtuch sein erstes Geheimnis preis. Man hatte es aus dem silbernen Kasten genommen, um es öffentlich auszustellen und beauftragte den Turiner Fotografen Secondo Pia, einige Aufnahmen zu machen. Als er den Film entwickelte, erschien auf den Fotos statt der verschwommenen Konturen auf dem Tuch ein deutlich erkennbares Bild eines Mannes. Das Tuch war quasi ein fotografisches Negativ. Der Anblick schockierte Pia dermaßen, dass er vor Schreck die Platte fallen ließ. Dr. Yves Delage, bekannter Physiker und Zoologe und führendes Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften, entging nicht die Bedeutung dieser Entdeckung. Er beschloss, das Rätsel zu lösen, wie dieses Bild 500 Jahre vor Erfindung der Fotografie auf das Tuch gekommen war. Er handelte keineswegs aus uneigennützigen Motiven. Delage, überzeugter Atheist und militanter Gegner der Katholiken, wollte verhindern, dass die Kirche besondere Ansprüche mit dem Tuch erheben könnte. 3 Jahre lang studierte er und der Biologe Paul-Joseph Vinon das Tuch. Zuerst beauftragten sie Maler, mit mittelalterlichem Farbmaterial ein ähnliches Bild herzustellen. Sie gingen von der Annahme aus, die Farben könnten verblichen sein und die dunklen Bereiche hätten sich im Laufe der Jahre in Licht umgewandelt und so ein Negativbild entstehen lassen. Die Versuche verliefen jedoch negativ, die Theorie erwies sich als falsch. Dann stellten sie die Theorie auf, das Tuch sei tatsächlich das Leichentuch für irgendjemand gewesen. Es wurde in einer Webart hergestellt, die in Palästina bis zum 5. Jahrhundert nach Christus üblich war. Kreuzigungen gab es nur bis zum 4. Jahrhundert, also muss der Mann, der in diesem Tuch eingewickelt worden war, irgendwann vor dem 4. Jahrhundert in Palästina hingerichtet worden sein. Nach der Bibel wurde Christus an einem Freitag in aller Eile begraben, damit der Leichnam den jüdischen Sabbat nicht störte. Der Körper wurde zuvor gesalbt, aber nicht gewaschen. Die allgemein übliche Form der Salbung in Palästina war damals mit Myrrhe und Aloe. Vignon wusste, dass der Schweiß eines Toten eine Substanz namens Carbamid produziert, die im Laufe von Jahrzehnten zu Ammoniak verdampft. Bei einem Versuch mit Ammoniak und Stoff, der in Myrrhe und Aloe getaucht wurde, entstanden bräunliche Flecken wie auf dem Grabtuch. Für Delage war dies die Lösung für das Rätsel um den geheimnisvollen Abdruck. Doch als er seine Ergebnisse 1902 der Akademie der Wissenschaften vorlegte, ging er noch einen Schritt weiter. Er sei überzeugt, sagte er, dass dies das Leichentuch Christi sei. Einerseits, so betont er, gab es da die biblische Beschreibung eines Mannes, der auf recht untypische Weise gekreuzigt wurde. Er wurde nicht nur an das Kreuz genagelt, sondern auch ausgepeitscht, mit einer Dornenkrone geschmückt und seine Seite wurde durchbohrt. Andererseits gäbe es hier dieses Tuch, das zweifellos aus Palästina stammte und in dem ein Mann gelegen haben musste, der auf genau dieselbe Art starb. Delage fügte hinzu, die Ergebnisse beeinflussten in keiner Weise seine antireligiösen Ansichten. Er betrachtete das Grabtuch als rein historisches Beweisstück. Wie zu erwarten war, trübten seine Einstellungen zum Ergebnis die wissenschaftliche Realität. Zweifellos hatte Delage recht mit seiner letzten Aussage. Die größtenteils römisch-katholischen Mitglieder der Akademie fühlten sich unwohl in ihrer Haut und lehnten die Resultate von Delages Untersuchung ab. Ja, sie weigerten sich sogar, seine Beweise im Sitzungsprotokoll festzuhalten. Wie es mit den Untersuchungen um das Grabtuch von Turin weiterging, erfahren wir in der nächsten Episode.